Ja, hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen Erfolge. Unplanmäßig, aber Gregor hat sich das anscheinend gewünscht. Grüße, deshalb. Ja, ist es für Gregor und die anderen, die sich das anhören. War gestern im Kino. Ich habe ja hier diesen Alien Romulus schon irgendwie verrafft. Ich finde irgendwie, Filme sollten generell ein halbes Jahr im Kino kommen und nicht irgendwie kürzer, weil dann kann ich will ja also immer irgendwann hin. Irgendwie hat es nie gepasst oder man dachte, ach, dann, ja, der kommt ja immer noch und dann war er auf einmal weg. Das wollte ich hier bei dem Film mal irgendwie vermeiden, weil ich dachte mir thematisch, ist das was für die sogenannte große Leinwand? Ja, ist es auch, würde ich sagen. Genau, ich war gespannt, weil, ja, man, also, es ist halt schwierig. Ich glaube, der Film hat einen schwierigen Grundstart, weil wie soll er an den ersten Teil rankommen? Und zweitens, ist er zu spät? Ich meine, 15 Jahre nach dem, 14, Entschuldigung, nach dem ersten Teil, also ich glaube, so eine Spanne von 5 Jahre später ist schon krass, aber also mittlerweile gibt es andere Währungen und keine Ahnung, wir leben auf Mars, also es ist, ne, es ist, alles hat sich verändert. Aber der zweite Teil kommt daher und will uns eigentlich dieselbe Geschichte fanservice-mäßig nochmal präsentieren. Wir haben mal geguckt, jetzt im Nachgang bewertungsmäßig. Da gibt es ja irgendwie nur zwei Meinungen. Entweder es ist ein richtig geiler Film oder was ist denn das für eine Scheiße? Und beide Meinungen sind natürlich völliger Quatsch. Nein, sind es nicht, aber ich würde mir beide Seiten verstehen können, aber kann mich da zu keiner 100% zugehörig fühlen, weil da ist es einfach zu schwierig zu bewerten. Aber ich würde mich jetzt auch schwer tun. Nein, jeder kann ja seine Meinung haben, alles gut, aber also ich verstehe nicht, wie man diesen Film als ja, sehr schlecht sehen kann oder wie man als sehr gut sehen kann. Da gibt es für mich keinerlei Indizien, die für eine der beiden Tatbestände sprechen. Also so ganz krasser Verriss oder himmelhochjauchzend, das sehe ich beides irgendwie nicht so. Was aber auch nicht sein muss, dass das jetzt dann richtig ist, ne? Ist ja nur meine Wahrnehmung. Na, komischer Einstieg. Aber kommen wir mal zur Sache. Das ist hier irgendwie 16 Jahre nach dem Tod von Marcus Aurelius und gerechtes Rom. Das ist, da sind wir jetzt noch weiter entfernt als sowieso. Dann geht es darum, die in Numidien gibt es da irgendwie noch eine freie Stadt, die nicht so römisch eingeheimst wurde. Das ist so der Beginn da. Das wird verteidigt irgendwie, was ich dann nicht so ganz verstanden habe. Weil so Schiffe auf dem Meer, die sieht man. Also jetzt grundsätzlich, ich kann es das historisch nicht so bewerten. Nur ich kann nur das logisch bewerten, was ich sehe und dann, wie ich es verstanden habe und das dann einordnen. Ob das taktisch, militärisch, logisch ist und so. Weil ich bin jetzt kein Historiker, da sind andere Bewanderter, das kann ich gar nicht, will ich mir gar nicht rausnehmen, das irgendwie großartig einordnen zu können. Aber was ich da interessant fand, dass, ja, die Schiffe siehst du ja im Meer, also du siehst es ja tausende Tage schon davor. Und wie wenig man sich denn darauf vorbereitet, wenn da Römer mit Schiffen kommen, da seine Stadt zu verteidigen oder das Gebiet oder wie eher nicht planhaft es wirkte, das ist schon schockierend zu sehen, weil man hätte dann natürlich auch ein bisschen vielleicht noch, die hatten gar keine eigenen Schiffe irgendwie, dass du die dir noch ein bisschen in Dinge verwickelst, dann kommt dann weniger von der Flotte netto, landet dann an, weil da schon irgendwie ein Viertel versenkt wird. Wisst ihr, wie ich es meine? Also ein bisschen das, ne? Und auch, dass man die Artillerie, also die Onager und die, ach, wie heißen die großen Wurfdinger, die da Feuerbälle warfen und so, dass man das fast schon ganz vorne an der Front hat. Das ist sehr untypisch, weil so Artilleriesachen sind sehr zurückgezogene Waffensysteme. Auch damals schon gewesen. Oder wäre sinnvoll, die nicht ganz vorne hinzustellen, weil sie dann einfach platt gemacht werden und krasses Ziel sind. Die sind ja in der Deckung, also ja, ne, das habe ich nicht so ganz geblickt. Aber das war dann natürlich auch so, dass diese Tatsachen da mit einhergingen, dass diese numidische Dorf, letzte freie Stadt, wie auch immer es betitelt wurde, dann eingenommen wurde. Ja, man sieht den Typen, der kämpfen und der, also wie gesagt, Spoiler, ne, hier Kämpfe. Ehefrau Arishat wird dann da zum Sklave eingesackt und rüber nach Rom geschippert. Ja, er nennt sich Hanno und ist dann da eben wie sein Vorgänger sozusagen, Maximus, unterwegs, um da eben in den Arenen nicht Arenen, Kolosseen der Welt rumzukämpfen. Und ich würde es mal von gut zu schlecht machen, so in der Reihenfolge, weil sonst kommen wir ja nicht auf den grünen Zweig, ich kann es hier nicht alles nacherzählen. Also ich hatte mal grundsätzlich keine Erwartung gehabt, weil ich dachte, okay, na, ich gehe da rein und lass mich überraschen. Der Film ist zu lang. Also 148 Minuten, da kannst du 20 Minuten rausnehmen. Ist ein knackiger. Was ich dem Film zugute halte, ist, ich finde, der Cast, da gab es jetzt irgendwie wenig, wo ich sage, ah, da hätte ich mir einen anderen Darsteller vorstellen können oder irgendwie. Ich finde so, die Rollen, die wir hier zu sehen bekommen, das passt so. Das ist grundsolide bis auch gut. Ne? Also hier der Paul Mescal, keine Ahnung, ich kannte ihn jetzt gar nicht so, das Gesicht. Keine Ahnung, ich kannte ihn wirklich jetzt nur aus diesem Film. Wohl nicht so langer Schauspieler, weiß ich nicht. Macht's gut, Denzel Washington, ja. Dann sehen wir hier nochmal die Conny Inge... Was? Conny Nielsen, sag ich einfach, mein Gott. Ist nochmal mit dabei. Die kennen wir ja auch schon, also und die Kaiser da. Kaiser, na, ja, glücklich Kaiser. Ja, Regie, Produktion und so, das ist ja Ridley Scott. Ja, ist nicht sein bester Film, kann schon mal spoilern. Drehbuch David Scarpa, den kennt ihr auch von Napoleon vielleicht. Oder Die letzte Festung, Der Tag, an dem die Erde stillstand. Man in seinem Castle, 3 Folgen, also hat gar nicht so viel geschrieben. Nee, also vom Cast, das fand ich gut geschauspielert. Es gibt die eine Szene, die habe ich leider schon in irgendeiner Vorschau oder in irgendeiner Vorbesprechung irgendwo gesehen oder wahrgenommen, dass es die geben wird. Also, da ist mir natürlich, sind mir meine zwei Augen rausgefallen, weil erstens war die Szene storytechnisch völlig unnötig und zweitens ist es totaler Quatsch gewesen. Und das sind so zwei Dinge, wenn die aufeinandertreffen in einem Film, der sich in so ein historisches kampfdurchlöchertes Gewand eines römischen Legionärs ja überstülpt, dann ist es natürlich nicht so zielführend. Das war diese Szene mit Wasser im Kolosseum und Schiffen, die da rumfahren und Haien. Also das wirkt nicht und es wirkt fehl am Platz. Das zündet null, egal wie gut es inszeniert ist oder kampftechnisch choreografiert. Das konnte mich kaum begeistern und hat mich mit Entsetzen zurückgelassen. Man kann es rausnehmen und der Film ist besser. Wisst ihr, wie ich meine? Und das sind so Entscheidungen, das verstehe ich dann einfach nicht. Weil wenn du diese Szene rausnimmst, ist der Film automatisch um 3,74789% besser. Ich habe es berechnen lassen vom Georgischen Institut für Filmwirtschaft. Ja, das verstehe ich nicht. Da haben sie mega gepennt im Schnitt. Oder hier der Ridley Scott sehr nach hinten losgegangen. Aus meiner Sicht zumindest, weil das ist halt Quatsch. Und ich will in so einem Film nicht so Quatsch sehen. Ich will, dass der sich selber ernst nimmt und das ist an diesem Punkt dann gescheitert. Okay, ich wollte ja von gut nach schlecht. Ja, okay, dann, ja, aber, ne. Was ja sonst so die Aufnahmen und dieses Flair, dieses römische, ich fand, es kam gut rüber. Was ich aber sagen muss, also ich habe den erst in der Vorbereitung jetzt nicht zugesehen, aber in der Erinnerung bei mir ist es so, dass der erste Film, also klar, der hatte mit dem Russell Crowe, dass Jack in Phoenix und so, dass der das noch geschickter handhabt, die Musik in die Szenen einzubetten und da Emotionen erzeugen zu können. Das kam hier immer mal durch, aber war nicht so prägnant und ja, nicht schlecht, ne, aber nur einfach nicht so on point wie im Teil 1. Aus meiner Sicht die größte Stärke und gleichzeitig auch die größte Schwäche des Films ist, dass sie zu 75-80% versucht, einfach Teil 1 nochmal genau so zu machen, wie wir ihn kennen und vielleicht auch mögen, sonst würden wir nicht in so einen Teil gehen oder uns dafür interessieren. Und da ist eben das, wo ich denke, okay, man will halt die alten Zuschauer abholen. Das kann man irgendwie wirtschaftlich nachvollziehen. Aber von der Geschichte, die erzählt wird, ist es dann trotzdem in den Nebensträngen so und auch manchmal so wirken ein paar Charaktere ein bisschen blasser und auch von der Story, die dann erzählt wird, wirkt es ein bisschen hingebogen, weil wir ja die Story schon kennen und zwar aus Teil 1. Und das ist so ein warmer Aufguss in der Sauna, aber den kennen wir schon in Originalaufguss, in gut. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, ja, freut man sich, dass man, also ist man jetzt als Zuschauer, ja, ich sehe nochmal das Gleiche mit anderen Leuten und kann dann damit leben, ist alles gut. Oder ist man da vielleicht wie ich unterwegs und denkt, ja, aber ihr müsst mir doch eine neue Geschichte erzählen, das sind doch andere Leute und es ist eine andere Zeit und das sind da zwei Kaiser und nicht einer und das ist doch eine andere Voraussetzungen, mehr Korruption und es ist alles ein bisschen, hat sich entwickelt. Weiter will ich jetzt nicht verwenden, das Wort. Aber da muss man mir doch irgendwie eine neue Geschichte bieten. Also, ich meine, andere Filme schaffen es ja auch. Die Star Wars-Reihe, Star Trek, keine Ahnung, ist egal wie das Genre, Little Weapon, da ist ja auch natürlich die Muster, die diese Filme erfolgreich oder eben zu diesen Reihenmachen sind geblieben, aber die Geschichten, die erzählt werden, haben sich entwickelt oder sind auch andere. Aber hier ist es eben, hier stagniert die Entwicklung auf der Storywelle und es ist für so einen langen Film natürlich auch nicht unbedingt förderlich, sage ich mal jetzt ganz ehrlich, ohne jetzt hier sich an Plattformen zu nehmen. Aber was nicht eingetreten ist, wo man ja vielleicht, also wo ich auch vielleicht da vor der Filmankündigung leise Befürchtung hatte, ja, das wird hier so ein absoluter Rohrkrepierer und hier einer der schlechtesten Filme der letzten 10 Jahre oder sowas, was ja immer im Bereich des Möglichen ist, gerade nach dieser langen Zeit. Und das ist, also scheitert schon allein daran, weil der Cast so gut ist. Und die spielen das ja auch recht gut aus, nur die Story an sich spielt nicht so gut aus. Da hätte ich mir noch Feinheiten gewünscht. Diese zwei, hier, wie heißen sie? Keine Ahnung, ich finde es jetzt nicht, diese zwei Kaiser oder wie auch immer, Caracalla und Geta. Geta war eigentlich ein Charakter in Battlestar Galactica, Grüße an alle Fans. Zwei, die wirken so ein bisschen, der eine mehr oder weniger immer zugekokst. Und dann wird auch noch so ein Affe zum Minister oder was auch immer da anderen. Ich weiß die Posten nicht mehr, ne? Das war auch ein bisschen Quatsch, aber dieses zugekokste und Wahnsinnige kam mir erst befremdlich vor, aber dann dachte ich, passt eigentlich dann doch irgendwie in diese Zeit rein, ne, wo, wenn du da so ein Adliger bist, stehst du über allem und schwebst so in deiner, ja, ich habe 7000 Sklaven und schütte Weintrauben in mich rein, Wolke, ja, schwebst du so über allem irgendwie und kriegst nichts mehr von der Realität so richtig mit. Deshalb fand ich dann im Fazit, glaub, gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass es solche Leute in Rom gab. Das kann ich mir schon vorstellen, ne? Na, hier der intrigante Macrinus, also der Denzel da Washington, der auch schon davor mal irgendwie zu tun hatte hier mit Maximus oder dem Vater im vorigen Teil. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Tableau gehabt. Es wurde ein Satz irgendwie da erwähnt und ja, was ich auch interessant fand, da kenne ich mich nicht aus. Da würde ich mich mal interessieren hier von Historikern. Das ist ja am Ende so, dass sich da zwei Heere gegenüberstehen und die einen sind rot, eher so auf der Seite von, ne, hier Lucius Verus Aurelius, also known as Hanno. Und die anderen sind eben so die Prätorianer und die hier Diener Rom, also die klassischen hier, die dann machen, was der Kaiser sagt, nach dem Motto, ausgerichtet. Und die hatten eher auch halt blau, purpur, also andere Farben als so Bewaffnung. Und da ist meine Frage, das sind ja eigentlich beides römische Heere. Haben die anderen dann irgendwie schnell einen anderen Lack drauf gemacht? Oder ist es so, dass da verschiedene Einheiten und unter bestehenden Kommandos einfach auch andere Schildfarben und Waffenfarben hatten? Ich hätte gesagt, ne, das sind doch alles römische Soldaten, die hätten jetzt alle die gleiche Farbe gehabt, je nachdem. Deshalb, das würde mich interessieren. Aber kann auch sein, dass es so korrekt ist, ne? Was definitiv wahrscheinlich nicht korrekt ist, ist, dass da manchmal in diesen römischen Inschriften, also in diesen Inschriften, ja, Latein natürlich, dass es da auch englische Inschriften gab. Weiß ich jetzt nicht. Glaube ich, das ist eher dem Kinopublikum geschuldet, dass man das gemacht hat. Ich hätte es weggelassen aufgrund der Immersion. Mich hat es dann doch ein bisschen gestört, dass das 3-4 Mal so gezeigt wurde, dass da was auf Englisch irgendwo steht. Weil macht es dann auf Latein und sagt dann dialogmäßig was dazu, dass wir nicht Latein sprechenden das dann irgendwie raffen, aber macht es doch nicht so billig und schreibt da Englisch das an die Wand und das ist halt dann auch Quatsch. Ja, die Kampfszenen sind schon recht brutal manchmal, wie Chaos der Kiste. Manchmal übertrieben. Storytechnisch ist es fast das Gleiche. Hier gibt es noch diese Brudergeschichte. Ja, leider von, ja, sterben auch noch einige Leute. Und auch dieser Helfer vom, hier der Arzt vom Hanno dann, der versorgt die Wunden nach den Kämpfen. Das hat man auch in Teil 1 schon so, dass er so einen Kompagnon gab vom Maximus. Und das ist einfach eben, das ist halt wirklich fast derselbe Film, nochmal. Da muss man sich wirklich bewusst sein, wenn man den sieht. Es ist halt Zeit ins Land gegangen, aber irgendwie so die Grundstories. Und das hätte ich mir gewünscht, dass man das halt anders macht, weil es spielt halt auch 15, 16 Jahre später. Also ich finde, er kommt halt, das ist auch einer der Gründe, weshalb er nicht an Teil 1 rankommt. Aber ich fand es gut, ihn jetzt im Kino gesehen zu haben. Mehr kann ich da eigentlich kaum zu sagen. Ja, ich glaube, die so historisch, ich habe da mal ein, zwei Sachen gelesen, ist das halt alles im Wagen und ja, ich glaube, das ist es geht hier jetzt nicht so um dieses historisch Genaue. Ich glaube, da würde der Film wahrscheinlich, ja, die Note 5- bekommen, aufgerundet, was im ersten Teil wahrscheinlich ähnlich wäre, ne? Aber das sind halt so Filme, ne, auch wie Braveheart. Ich mag sowas halt, ein bisschen so übertrieben hier, das ist Sparta oder so, wo man mitgerissen wird. Aber hier war halt dann die Motivlage und wie sich das wechselt und entwickelt, alles manchmal ein bisschen vorhersehbar und überraschend. Und das hat sich schon ganz lange, finde ich, als man es gesehen hat, angedeutet. Und so kam es auch. dass er dann die alte Rüstung anzieht am Ende und so. Das sind so. Aber fand ich jetzt nicht schlimm. Das ist immer mal ein Film, so dass du hast, okay, es läuft auf bestimmte Punkte hinaus. Das will ich gar nicht positiv und negativ sehen. Ich will es nur einfach erwähnen, dass man das voraussehen konnte. Was bleibt zu sagen? Der Film ist ganz okay. Aber ja, ins Regal bei mir würde jetzt, weiß ich nicht, passt da vielleicht nur im Double Feature, wenn du so eine coole Collection Box mit beiden Filmen hast, würde ich es machen vielleicht. Aber so einzeln, also ich habe ja auch ein paar Trash-Filme, da fällt er nicht drunter, würde er sich nicht anbieten. Oder als Film, den ich wirklich sage, ja, den würde ich auch mal einmal im Jahr sehen oder so, da fällt er eben auch nicht drunter. Ne? Und das ist so, ja, ich würde gar nicht sagen, 1 Punkt oder 10 Punkte, das ist so, ja, 4,5, 5 von 10. Wie gesagt, das liegt an den Darstellern nicht. Das Drehbuch wurde geschrieben und es ist einfach sehr statisch am Teil 1. Und das ist für mich das größte Grundproblem neben dieser komischen Wasserszene im Kolosseum. Mein Gott, wer hat denn da gepennt und sich diesen Quatsch ausgedacht? Also bitte, was soll das? Das hat mir so viel vermiest an dem Film. Und natürlich bestimmte Leute, die sterben. Sonst von den Kong-Kampf-Choreografien, das lief alles effektmäßig. Manchmal schon CGI-ig, aber nicht zu viel. Fand ich noch okay. Da gibt's Schlimmeres. Deshalb bleibt mir nur zu sagen, wenn euch Teil 1, ihr Fan von Teil 1 seid, dann könnt ihr diesen Film sehen, aber bitte erwartet nicht zu viel, denn kann man auch nicht erwarten, finde ich, nach so langer Zeit, warum man den Film dann noch hingeschoben hat. Ja, wollte man wohl noch früher machen. 2001 war da wohl im Gespräch schon. Eine Art Prequel wollte man vielleicht machen oder eine Fortsetzung und tja, Russell Crowe hätte auch mitgespielt, aber einer der Drehbuchautoren, David Franzoni vom Vorgängerfilm, stand auch in ja, Beteiligung und das hat sich irgendwie dann mit dem Zeitpunkt mit Ridley Scott irgendwie nie geklappt. Wenn man John Logan engagieren als Drehbuchautor und dann während Franzoni da Filmprojekte als Produzent hatte, blieb und ja, die Handlung sollte 15 Jahre nach den Ereignissen spielen und eben um den erwachsenen Prinzen Lucius Verus sich dreht und das ist jetzt hier auch eigentlich passiert. Genau, das Drehbuch war wohl 2003 fertig und ja, Crowe würde nicht auftreten. Er tritt rückblendenmäßig halb ein bisschen auf. Ja, dann wurde es die Fortsetzung sollte mehr auf Politik gehen. Geht es teilweise, also das hätte ich mir dann nochmal ein bisschen sauberer, besser gewünscht auch so ein Thema. Genau, Russell Crowe hat im 2009 wohl dem Musiker Nick Cave bemüht, ein Drehbuch zu schreiben, weil da irgendwie nichts voranging. Beziehungsweise eben mit Russell Crowe nichts voranging. Und dessen Skript Christkiller sah vor, dass Maximus nach seinem Tod von den römischen Göttern als unsterbliches Wesen auf die Erde zurückgeschickt wird, um den aufstrebenden Jesus Christus und dessen Anhänger zu töten. Der Gladiator sollte dabei mit seinem noch lebenden Sohn verewigt werden und später in zahlreichen Kriegen in der Geschichte als Kriegstreiber inkarniert werden. Eine Umsetzung soll unter anderem daran gescheitert sein, dass Crowe diese Idee nicht gemocht habe. Klingt mir auch ehrlich zu abgespaced. Natürlich, diese so Fantasy-Elemente spielen da immer mal mit rein, mit Sagen. Und das kommt im Film auch ein bisschen mit diesem Totenbrauch hier über. War es der Hades? Über diesen Seeschippern, wenn der gestorben ist. Sorry, ich bin jetzt gerade nicht so drin. Das kommt schon mal durch. Aber wenn man es zu viel macht, dann ist es einfach so irgend so ein Fantasy-Ding. Und das ist ja auch dann nicht Sinn der Sache. Deshalb finde ich es schon okay so. Ja, genau. Ja, irgendwie, wie gesagt, ist es dann anders gekommen. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich wird es jetzt ein Kinoflop werden. Oder ich kann es jetzt nicht einschätzen. Na gut. Was auch mir aufgefallen ist, hier dieser Arena-Sprecher immer, der da die Leute ankündigt. Das ist eine Synchronstimme aus Little Britain gewesen. Also entweder Oliver Kalkofe oder Oliver Welke oder sonst wer. Aber Fun Fact, der Schauspieler, der da diesen Arena-Ansage gab, sah auch sehr Little British aus, wie einer der Schauspieler. Und das hat mich auch ein bisschen rausgebracht. War aber ein witziges Easter Egg. Und die Stimme ist halt 1:1 Little Britain-Typ gewesen. Was dann auch irgendwie ein merkwürdiger Remix war. Naja, egal. Ich habe einen Film mitgenommen. Jetzt, wo ihr das hört, ist er nicht mehr im Kino verfügbar. Er ist nicht gut. Er ist nicht ganz schlecht, aber ja, ich habe jetzt Bock auf Teil 1. muss ich mir mal wieder auf meine Augenlider kippen. Ja, in diesem Sinne, das war's schon wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Ciao, schönen Tag noch, Nacht, Abend, mal, wie auch immer, keine Ahnung. Ja.